Der Wahlsieg Donald Trumps war eindeutig. Alle 7 Swing States hat er für sich entschieden. Seine Wahl war also keine Verirrung, so wie viele von uns hier in Deutschland es sich das gerne vorgestellt haben. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um in den Spiegel zu gucken und sich zu fragen in Europa, wie viel Wunschdenken verbinden wir eigentlich mit diesem Amerika? Eigentlich haben wir ja Erfahrung aus der ersten Amtszeit von Donald Trump, sein rüder Ton gegenüber Europa, die Forderung, mehr zu tun für die eigene Sicherheit, bis hin zu seiner Feststellung, die NATO sei eigentlich, ja, die braucht man nicht. Aber die zweite Amtszeit fällt in eine völlig veränderte Sicherheitslage. Blicken wir auf den Krieg in der Ukraine und die eskalierende Situation im Nahen Osten. Und ein neuer Präsident Trump ist besser vorbereitet. Die Mehrheiten im Kongress sind auf seiner Seite und vielleicht sollte man seine Ankündigungen im Vorfeld der Wahl vielleicht doch ernst nehmen. Zum Beispiel, dass er den Krieg in der Ukraine vielleicht nicht in einem Tag, aber doch beenden will. Auf Kosten nicht nur der Ukraine, sondern auch der europäischen Verbündeten. Wie sieht seine Weltordnung aus? All das beschäftigt uns jetzt in diesem SWP-Podcast. US-Präsidentschaftswahl 2024. Worauf müssen sich Europa und die Welt nach Trumps Sieg einstellen? Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit Laura von Daniels, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der SWP. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Marco Overhaus gehört ebenfalls der Forschungsgruppe Amerika an und forscht vor allem zur amerikanischen Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich freue mich, Johannes Timm ist auch dabei, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Amerika bei der SWP. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Erstmal an Sie alle drei die Frage, eine Regierung Trump II kam jetzt nicht wirklich überraschend, vor allen Dingen nicht für Sie, die sich lange damit beschäftigen. Müssen wir in Deutschland und Europa radikal umdenken, Laura von Daniels?
Ich denke, dass wir das nicht unbedingt müssen. Wir haben sicherlich, gibt es viele Leute, die sich viele Gedanken gemacht haben, auch aus der ersten Amtszeit Trumps einiges dazugelernt haben, Ideen für gemeinsames europäisches Handeln entwickelt haben. Und vielleicht brauchen wir ein radikaleres oder besser noch gesagt beherzteres Umsetzen und sicherlich häufig auch schnelle Entscheidungen in den nächsten Monaten und Jahren.
Also was mich schon ein Stück weit überrascht hat bei diesen Wahlen ist, dass Trump doch recht deutlich gewonnen hat und auch neue Wählerschichten mobilisieren konnte, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil er im Stil, aber auch bei zentralen inhaltlichen Positionen ja eher noch radikaler geworden ist. Also Stichwort beispielsweise Migrationspolitik. Jetzt hat die Außensicherheitspolitik auch bei diesen Wahlen keine zentrale Rolle gespielt, aber ich denke, der Wahlausgang heißt trotzdem für uns Deutsche und Europäer, dass wir die transatlantischen Beziehungen schon auch mal ziemlich radikal neu denken müssen, also nicht einfach nur neu justieren, neu kalibrieren, das reicht nicht mehr. In der Sicherheitspolitik beispielsweise müssen wir einfach europäische Verteidigung auch denken mit einem viel kleineren amerikanischen Beitrag.
Johannes Timm.
Ich glaube, ein gutes Motto im Umgang mit Donald Trump ist immer, es kommt hinterher meist doch schlimmer, als man vorher gedacht hat. Und das klare Wahlergebnis, nicht nur für die Präsidentschaftswahl, sondern auch für den Kongress, bedeutet jetzt wirklich, dass er deutlich weniger institutionelle Schranken hat als noch während seiner ersten Amtszeit. Und seine ersten Ankündigungen jetzt während der Transition lassen auch darauf schließen, dass er es mit seinen radikalsten Vorschlägen wirklich ernst meint.
Lassen Sie uns da gleich weitermachen, Johannes Timm. Wir wissen ja, dass er Mehrheiten hat, republikanische Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses. Was werden wir da für eine Demokratie sehen in den nächsten 4 Jahren?
Ja, ich glaube, da müssen wir uns schon auf einiges einstellen. Denn es ist nicht nur so, dass er jetzt über die Mehrheit im Kongress verfügt, in beiden Kammern, wie Sie gesagt haben, Mehrheiten der eigenen Partei, sondern diese Parteien sind in sich auch sehr viel loyaler, als sie das während seiner ersten Amtszeit waren. Die Kritiker bei den Republikanern sind weitgehend nicht mehr im Amt, sodass das schon mal keine institutionelle Einschränkung für ihn bedeutet. Und er agiert eben auch sehr viel entschlossener beim Besetzen seiner Regierung. Er gibt ein unheimliches Tempo vor bei der Bekanntgabe von Nominierungen und die Namen, die da kursieren, auch wenn nicht alle bekannte Größen sind, deuten schon ganz eindeutig in eine Richtung und zwar die, dass er wirklich seine radikalen Ankündigungen mit Nachdruck verfolgen will und wenig gemäßigte Stimmen dabei sind. Und ein letzter Faktor, es gibt ja eben auch noch die Pläne, die es leichter machen sollen, Angestellte im öffentlichen Dienst unter Druck zu setzen und wenn sie eben nicht spuren, entlassen zu können. Und ich glaube, diese drei Dinge, Kontrolle über den Kongress, radikale Vorschläge bei den Besetzungen und möglich eine leichtere Entlassung der Bürokratie, werden schon dafür sorgen, dass es eine ziemlich radikale Agenda sein wird, die er verfolgen wird.
Wir werfen den Blick ja nicht nur nach innen hier, sondern auch nach außen. Und es ist nicht überraschend, dass die Erosion der amerikanischen Demokratie auch Auswirkungen auf uns hier in Europa haben wird. Laura von Daniels, welche zum Beispiel?
Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal beobachten, inwieweit wir von Erosion der US-Demokratie wirklich reden können, was das im Einzelnen bedeutet, was das für die Institutionen in den USA bedeutet. Einen Bereich wissen wir aber, wo sich die Politik Trumps mit Sicherheit niederschlagen wird, das ist der ganze Bereich des Multilateralismus. Das ist etwas, was Trump prinzipiell in Frage stellt. Er ist für bilaterale Beziehungen mit Ländern bekannt, auch mit sehr schwierigen Ländern. Er orientiert sich gerne an autoritären Staatschefs und möchte mit denen gerne Deals abschließen, wie zum Beispiel mit Putin, wenn es um das Schicksal der Ukraine geht. Wir können natürlich unmittelbar damit rechnen, dass das sicherheitspolitische Auswirkungen auf Europa haben wird. Und natürlich auch im ganzen Wirtschaftsbereich ist absolut damit zu rechnen, dass er das umsetzt, Trump das umsetzt, was er immer wieder gesagt hat, nämlich hohe Zölle, höhere Zölle auf China. Das führt zu Umlenkungseffekten. Waren strömen dann auf den EU-Markt. Er will aber auch Importzölle gegenüber Waren aus den Partnerländern und verbündeten Ländern einführen. 10-20% ist da im Gespräch. Mhm. Er hat alle rechtlichen Möglichkeiten, das zu tun. Da muss er gar nichts umbauen. Die sind bereits da, diese Gewalten. Und auch übrigens für alle, die darauf setzen, dass man dann Produktion in den USA stärker vorantreibt. Da gibt's auch Möglichkeiten im Rahmen der demokratischen Norm, ganz normal, Gesetze zu erlassen oder Regeln zu verschärfen, die dann Produktion in den USA schwerer und teurer machen werden.
Also er kann eigentlich handeln, ohne dass man ihn groß einhegen kann. Sehr interessant. Marco Overhaus, wie sieht es denn aus, zum Beispiel, wenn wir auf die Ukraine gucken? Das ist ja ein Thema, was uns gerade in Europa, also nicht, dass die Zölle uns nicht beschäftigen, aber uns natürlich auch sicherheitspolitisch sehr beschäftigen
will. Ja, genau. Also das Thema Zukunft der Ukraine ist sicherlich das, was auch in Europa, in Deutschland jetzt auf den Nägeln brennt. Und ich denke, dass der Rückbau demokratischer Institutionen in Amerika, und darüber hat Johannes ja auch schon gesprochen, und ich sehe das auch tatsächlich als ein großes Risiko, aber dass dieser Rückbau demokratischer Institutionen in Amerika, dieses Wegfallen von Checks and Balances letztendlich für Trump, für die Trump-2-Administration ja auch neue Handlungsspielräume eröffnen wird, sozusagen mit Russland eine Verständigung zur Ukraine zu erreichen über die Köpfe der Europäer und auch der Ukraine hinweg. Also da wird er auch mehr Spielräume haben. Und Trump wird auch sicherlich die sicherheitspolitischen Abhängigkeiten Europas nutzen gegenüber Europa als Druckmittel, um dann eben seine Ziele zu erreichen. Und dahinter steckt, das ist mir auch sehr wichtig zu betonen, ein grundsätzliches Problem. Denn Trump will natürlich, dass Europa mehr zahlt für seine eigene Verteidigung, aber Trump will eben auch, dass der europäische Teil der NATO eben seinem Verständnis amerikanischer Interessen in Zukunft folgt. Ja, und ich denke, die Ukraine wird genau dafür ein erster wichtiger Testfall sein. Und natürlich kommen dann noch die Probleme hinzu, dass absehbar die finanziellen und militärischen Hilfen für die Ukraine aus Washington stark reduziert werden oder teilweise wegbrechen werden. Und wenn es eben nicht gelingt, dass Deutschland und Europa, ich sag mal, diese Lücken schließen, dann ist es eben noch wahrscheinlicher, dass die Ukraine eben gegenüber Russland in die Defensive gerät und in Zukunft vielleicht auch einen Frieden akzeptieren muss, der eben nicht im ukrainischen Interesse liegt.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf.
Also gerne.
Ich glaube, bei der klassischen Außen- und Sicherheitspolitik, das ist der eine Bereich, wo die Nominierungen, die jetzt bekannt geworden sind, noch nicht so viel Aufschluss über die Richtung geben. Also mit Marco Rubio als Außenminister und Herrn Waltz als National Security Advisor haben wir zwei Leute, die ursprünglich mal der traditionellen republikanischen Außenpolitik gefolgt sind, die dann zu MAGA umgeschwenkt sind. Das sind jetzt zwei Personalien, die nicht unbedingt auf einen radikalen Kurswechsel hindeuten. Der neue Verteidigungsminister ist natürlich noch komplett unbekannt, wofür
Pete
der
Hexet,
steht.
Genau, das habe ich mich auch gefragt.
Hexet, genau, der Fernsehmoderator von Fox News. Auch der hat mal Hardliner-Töne angeschlagen, aber er ist eben vor allem nominiert worden, weil er loyal ist und weil er Trump eben im Fernsehen verteidigt und weil er vielleicht eine gute Figur macht als optisch. Als
naja, aber gegen die Ukraine und gegen die Europäer hat er schon massiv vorgegangen. In seinem Buch hat er ja gesagt, die sind impotent, die haben keine Waffen, sie können, sind eigentlich komplett abhängig von den Amerikanern und das werden wir nicht länger billigen. Also
richtig. Und ich denke, in Anbetracht dieser Unbekanntheit müssen wir uns halt auf die Grundannahmen verlassen. Und das sind die Äußerungen von Trump zu dem Thema. Das sind die Äußerungen von J.D. Vance zu dem Thema. Und das sind eben allgemeine Entwicklungen wie die abnehmende Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit für Ukraine-Unterstützung. Und all das deutet eben in die Richtung, die Marco Oberhaus eben erklärt hat, dass sie doch mit einer rückläufigen amerikanischen Unterstützung für die Ukraine rechnen müssen oder eben mit einer totalen Aufgabe der Unterstützung für die Ukraine.
Ja, ich würde nur noch ergänzen, dass auch der vorgesehene nationale Sicherheitsberater Mike Waltz ja auch genau in dieselbe Kerbe schon gehauen hat und das unterstreicht all das, was Johannes Tim gerade schon gesagt hat.
Ich würde nur ergänzen wollen, ja, also Marco Rubio und Michael Waltz sind aber auch ein Paradebeispiel dafür, wie sich Politiker verändern in ihren Positionen. Also beide haben sich sehr, ich sag mal, magaisiert und sehr an Trumps Agenda.
Also Make America Great Again vielleicht nochmal für alle
genau,
Mager.
Genau, also das, auch da würde ich jetzt keinen großen Widerstand erwarten gegenüber der Agenda, die Trump sich dann ausdenkt.
Darauf von Daniels, nochmal ein bisschen zu diesen wirtschaftlichen Aspekten, die wir vielleicht in Europa auch nicht so wirklich gesehen haben. Sie haben es ja angesprochen, die Zölle, das, was sonst, dass er relativ frei agieren kann. Das heißt, das haben wir das nicht wirklich kommen sehen?
Das konnte man kommen sehen. Und wir wissen aus Trumps erster Amtszeit, dass er sehr viel, fast alles umgesetzt hat von dem, was er angekündigt hat. Wir wissen jetzt auch, dass er teilweise dieselben Leute wieder einsetzt, auch in dem Bereich, zum Beispiel einen Robert Lighthizer wieder als Handelsbeauftragten, der einfach ein sehr schlauer Stratege ist und mit sehr ausgefeilten Konzepten daran geht und auch in der Zwischenzeit die Zeit genutzt hat, ein Buch zu schreiben, das letztes Jahr rauskam, in dem ganz klar dargelegt wird, wie er Zölle einsetzen will, um Druck auf Länder auszuüben, teilweise auch, um andere Ziele zu erreichen, die gar nicht wirtschaftspolitisch sind. Aber natürlich sind dem auch immer die Handelsüberschüsse der Europäischen Union und Deutschlands ein Dorn im Auge. Und dann gibt es den ganzen Bereich, der für uns auch schmerzhaft wird, das Thema wirtschaftliche Sicherheit. Da geht es vor allen Dingen um unsere Positionierung, die Positionierung Europas gegenüber China, auch Deutschlands, weil unsere Wirtschaft, unsere großen Unternehmen in China sehr aktiv sind. Und da muss man damit rechnen, dass da der Druck wachsen wird, sozusagen eine härtere Gangart gegenüber China zu wählen. Und wir mehr sehen werden, mehr Entscheidungen werden erwartet werden, wie die Einführung von Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge.
Welche Auswirkungen das dann irgendwie haben wird. Marco Oberhaus, Sie haben es schon angesprochen, wir müssen wahrscheinlich radikal neu denken, auch im Sicherheits-, also nicht nur im wirtschaftlichen, auch im sicherheitspolitischen Bereich. Wir haben uns immer auf die Pax Americana verlassen, also die Vorstellung, dass ein starkes Amerika internationale Sicherheit garantiert. Würden Sie so weit gehen und sagen, das ist jetzt Geschichte?
Also ich würde vielleicht noch einen Satz noch mal einfügen wollen, was die Verbindung von Wirtschaft und Sicherheit betrifft. Interessant ist ja, wir reden im NATO-Kontext ja immer über den Artikel 5, kollektive Verteidigung. Es gibt aber auch einen Artikel 2 des NATO-Vertrages, der die Mitgliedstaaten der NATO darauf verpflichtet, sozusagen ihre wirtschaftlichen Konflikte beizulegen und in der internationalen Wirtschaftspolitik zusammenzuarbeiten. Und ich denke, dass das auch nochmal eine besondere Herausforderung in Zukunft wird, wenn eben die wirtschaftlichen Konflikte zunehmen, dass es auch Rückwirkungen hat, negative Rückwirkungen auf die sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Aber ansonsten ist mir einfach auch nochmal wichtig, der Punkt zu sagen, dass die USA letztendlich auch unabhängig vom Wahlausgang jetzt sich selbst auch als eine überdehnte Weltmacht sehen. Ja, das heißt, dass es dieser sogenannten Achse autoritärer Staaten, also Ländern wie China, Russland, Iran, Nordkorea, ja auch immer besser gelungen ist, in ihren jeweiligen Regionen die militärische Dominanz der USA zu konterkarieren, indem sie eben selbst massiv investiert haben in ihre Streitkräfte, in ihre Atomwaffenarsenale. Iran ist auch an der Schwelle, ein Atomwaffenstaat zu werden. Und sie kooperieren auch immer mehr sicherheits- und verteidigungspolitisch miteinander. Und Trump hat jetzt eben in diesem Kontext ja versprochen, die USA wieder stark zu machen, eben auch militärisch, Stichwort Frieden durch Stärke.
Interessant, das ist ja übrigens auch ein Begriff, nicht aus der Reagan-Ära, nicht? Ist es mir aufgefallen.
Unter anderem, genau. Und das ist ganz und gar kein isolationistischer Begriff, ja, sondern das ist, und da liegen eben genau die Widersprüche auch der Trumpschen Sicherheitspolitik, ja, dass er Frieden durch Stärke verspricht, aber gleichzeitig jetzt auch bei den Wahlen wieder den Amerikanerinnen und Amerikanern zugesagt hat, dass er die USA aus internationalen sicherheitspolitischen Verwicklungen und Kriegen halt heraushalten will. Und da sehe ich schon einen sehr zentralen Widerspruch.
Johannes Timm, nochmal die Frage auch nach innen hin, weil das Stichwort überdehnte Demokratie fand ich irgendwie sehr interessant. Wie wird denn das in Amerika wahrgenommen? Kann er sich da auf eine Mehrheit verlassen? Also wollen die Amerikaner sozusagen wieder sich mehr zurückziehen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass es eine große Müdigkeit gegenüber militärischen Interventionen gibt. Und schon das erste Mal, als Trump Präsident wurde, war das ein Stück weit eine Reaktion auf den Interventionismus der Regierungen beider Parteien, die vor ihm kamen. Und deswegen kommen seine Sprüche, dass er für Frieden sorgen wird, im Wahlkampf gut an und helfen ihm, Wahlen zu gewinnen. Und die Aversion, die er hat gegen militärische Interventionen, die ist durchaus ernst gemeint. Die Frage ist, was passiert, wenn er sich provoziert fühlt? Denn er ist ja kein Pazifist. Er hat auch in der ersten Amtszeit schon deutlich gemacht, dass er durchaus auch bereit ist, massive militärische Gewalt einzusetzen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt auch zu dem Stichwort überdehnte Demokratie. Ich glaube schon, dass die Tatsache, dass die amerikanische Rechtsstaatlichkeit jetzt gerade so massiv unter Druck ist. Und da ist meiner Meinung nach die Ernennung von Matt Gaetz zum Justizminister sehr zentral. Denn das Justizministerium ist zentral bei der Aufrechterhaltung des amerikanischen Rechtsstaates. Und Matt Gaetz ist ein Mensch, der nicht nur unglaublich unqualifiziert ist für den Job, sondern er ist auch eigentlich der radikalste Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus. Er ist jemand, der den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy mit zu Fall gebracht hat. Er ist jemand, der Verschwörungstheorien über den 6. Januar verbreitet hat. Also der als erster im Repräsentantenhaus gesagt hat, das waren nicht rechte Unterstützer von Trump, die auf das Kapitol gestürmt sind, sondern es waren Leute von Antifa oder sogar ein Inside-Job der Regierung. Und derjenige ist jetzt Justizminister. Das bedeutet nicht nur, dass Trump keinerlei Kontrolle aus dem Justizministerium zu erwarten hat, sondern das bedeutet auch, dass Trump Unterstützung dabei hat, wenn er das Justizministerium einsetzen will, um seine politischen Gegner im Innern zu verfolgen. Und das wiederum hat natürlich auch massive Auswirkungen auf das Ansehen der USA im Ausland, auf ihre Rolle als demokratisches und rechtsstaatliches Vorbild. Und sicherlich auch darauf, wie wir die USA in Zukunft als verlässlichen Verbündeten wahrnehmen.
Ja, ich würde vielleicht auch nochmal unterstreichen, das, was ja auch Marco Overhaus und Johannes Timm gerade schon gesagt haben, Trump wird kein pazifistischer Präsident sein und Stärke der Vereinigten Staaten auch international ist immer noch oberstes Ziel. Das kann man, glaube ich, schon einem Donald Trump nachsagen. Aber ganz klar ist, das ist gebunden an Gegenleistungen und die können eben variieren. Ja? Also ja, es kann Schutz geben, es kann internationale Sicherheit garantiert werden, ja, aber das hat eben einen Preis. Und wenn man nicht bereit ist, den so zu zahlen, ja, das zu leisten, was Trump fordert, dann wird das in Frage gestellt.
Kann ich da nochmal nachhaken? Ja, bitte. Ich würde eine ganz kurze Nachfrage nochmal haben bei Laura von Daniels. Sie sagen, er legt Wert darauf, dass man ihm folgt. Würde das auch in der China-Politik so sein? Also würde er von den Europäern verlangen, dass sie dieselben Positionen, Hardliner-Positionen einnehmen wie er?
Davon ist auszugehen, dass seine Regierung das machen wird und nicht nur Donald Trump selbst, sondern auch die Leute, über die wir jetzt gesprochen haben. Das ist natürlich schon auch Teil einer Strategie, die sagt, dass China der wichtigste und gefährlichste Rivale der Vereinigten Staaten ist und dass deswegen auch alle Mittel in Ordnung sind, sozusagen, um die Vormachtstellung der USA da zu sichern. Und in dieses Konzept gehört natürlich hinein, dass auch die Europäer ihren Beitrag leisten sollen. Und zwar vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf den Wirtschaftsbereich schauen, wenn es darum geht, ein Decoupling voranzutreiben, wenn Trump US-Unternehmen dazu auffordert, Investitionen abzuziehen, wenn bestimmte Exporte nicht mehr Richtung China gehen dürfen, weil damit Technologie abfließen könnte, die militärisch einsetzbar ist. Dann will natürlich ein US-Präsident auch, dass die Unternehmen in Europa und auch in anderen Teilen der Welt nicht diesen Marktanteil übernehmen, ja, und die eigenen US-Unternehmen dann ins Hintertreffen geraten. Von daher ist es absolut folgerichtig, dass dann auch der Druck auf Europa und Deutschland wachsen wird.
Wenn Laura von Daniel sagt, das hat eben einen Preis, dann gibt es eben auch unterschiedliche Arten, wie man sich das vorstellen kann. Ja, das kann ein sehr direkter Preis sein. Also Trump fordert die Europäer auf, die eigenen Verteidigungsausgaben zu erhöhen und mehr zur kollektiven Verteidigung beizutragen, oder fordert konkret, amerikanische Waffen zu kaufen, zu importieren. Das hat zwei Vorteile. Es kurbelt die amerikanische Wirtschaft an und es senkt das Handelsbilanzdefizit, was die USA mit Europa haben, was ja so eine Obsession von Trump ist. Es kann aber auch ein indirekter Preis sein. Ich glaube, Trump wird auch keine Hemmung haben, Themen, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, zu verknüpfen und zum Beispiel zu sagen, wenn ihr wollt, dass wir eure Sicherheit weiter garantieren, dann müsst ihr uns in einem anderen, ganz anderen Bereich entgegenkommen, sei es in der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik, oder ihr müsst irgendwelche Positionen in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen unterstützen, auch wenn die euch nicht gefallen. Also ich glaube, da wird er sehr rücksichtslos vorgehen. Da wird er eben versuchen, sein transaktionales Verständnis von Politik durchzusetzen. Und da wird es auch Dinge geben, die wir so bis jetzt von den USA noch nicht gesehen haben.
Ich würde das gleich nochmal mit aufnehmen wollen, Marco Overhaus, und fragen. Das sind ja alles dramatische Veränderungen, die auf uns zukommen. Ob die hier verstanden worden sind, da habe ich so meine berechtigten Zweifel. Mal ganz konkret auf die NATO, die sich verändern wird. In welche Richtung?
Also zum einen würde ich schon nochmal sagen, ich denke, dass tatsächlich die fundamentalen Veränderungen, die diese Wahlen jetzt auch nochmal gezeigt haben, auf der anderen Seite des Atlantiks, dass die im politischen Berlin und auch in anderen europäischen Hauptstädten tatsächlich noch nicht voll verstanden worden sind oder zumindest sich noch nicht widerspiegeln in der Diskussion und auch in politischen Antworten. Was ich höre, ist doch eine Frage, oder ich habe den Eindruck, eine Frage, die jetzt sehr dominant gestellt wird, auch in Berlin, nach den US-Wahlen ist, was können wir Trump anbieten? Ja, und das ist vielleicht Teil der Antwort, aber es ist eben auch nur ein Teil der Antwort, weil letztendlich ist es ja auch sehr reaktiv und defensiv. Wir müssen uns ja eigentlich stattdessen als Europäer und Deutsche auch fragen, worauf müssen wir uns einstellen und was können wir eigentlich selber auch proaktiv tun? Und um jetzt auf Ihre Frage zur NATO zurückzukommen, natürlich ist auch aus meiner Sicht die Ideallösung, dass wir es schaffen, in Deutschland, in Europa zu sein, den europäischen Beitrag, den europäischen Pfeiler zur NATO zu stärken. Ja, das betrifft natürlich den Aufbau von wichtigen europäischen Fähigkeiten, ein Stück weit auch den Abbau von sicherheitspolitischen Abhängigkeiten von Amerika. Es betrifft mehr europäische Verantwortung in den integrierten Kommandostrukturen der NATO. Aber das fundamentale politische Problem jetzt unter Trump II bleibt, und ich hatte es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass Amerika, ich sag mal, sein liberales Führungsverständnis innerhalb der NATO endgültig aufgibt und sich stattdessen einfach wie eine normale Großmacht verhält, auch in der NATO, also sich nicht mehr groß schert um konsensuale Entscheidungsprozesse, um Konsultationserfordernisse. Und im Extremfall, auch wenn es unwahrscheinlich ist, ist auch nicht auszuschließen, dass die USA eben komplett aus der NATO austreten. Ja,
das halten Sie tatsächlich für möglich?
Ich halte das zumindest nicht für ausgeschlossen. Ja, und wenn es kein formaler Austritt ist, dann ist es durchaus denkbar, dass Trump II und seine Administration die NATO politisch, sicherheitspolitisch massiv torpedieren. Ja. Und in so einem Extremszenario, und auch wenn es nur ein Extremszenario ist, müssten wir uns dann als Deutsche und Europäer eben die Frage stellen, ob wir eben auch kollektive Verteidigung sogar ganz außerhalb der NATO, des NATO-Rahmens organisieren können. Und das ist eine Frage, die wir im Grunde seit dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in den 1950er Jahren uns nicht mehr stellen mussten. Es ist nicht, dass ich das will oder toll finde, aber ich finde, wir müssen uns zumindest gedanklich darauf vorbereiten.
Auch eine neue Regierung, wir wissen ja jetzt auch, wann wir wählen, nämlich im Februar. Abschließend ist für mich ja dann schon die Frage, die im Raum steht, wer übernimmt dann hier denn eine Führungsrolle in Europa?
Ja, ich denke,
schwierige Antwort.
Die wirtschaftlich stärkste, der wirtschaftlich stärkste Mitgliedstaat Deutschland kann da nicht richtig sich wegducken aus dieser Führungsrolle. Sicherlich ist das nicht allein Deutschlands Aufgabe, sondern es ist eine geteilte Führungsaufgabe. Aber ich meine, viele von den Dingen, die Marco Overhaus eben angesprochen hat, Johannes Timm auch vorher, deuten ja darauf hin, dass wir die Veränderungen längst verstanden haben. Also wir wissen sie, wir können sie teilweise sogar beziffern. Ja, also wenn wir sagen, zum Beispiel, es gäbe jetzt einen Rückzug der USA aus der Unterstützung für die Ukraine, dann wissen wir, wir sind im Moment bei einer Situation, wo wir für die Unterstützung der Ukraine jährlich unter 0,5% Bruttoinlandsprodukt nur ausgeben. Ja, das kann sich dann ganz schnell verdoppeln. Und man muss auch gucken, wer in Europa sonst hohe Beiträge leisten kann zu dieser Aufgabe. Dann ist immer wieder die Rede davon, dass auf die Bundeswehr, um auf dem Status überhaupt zu bleiben, wo sie jetzt ist, ab 2028, dass wir da von Finanzierungslücken von 30-40 Milliarden Euro rechnen. Es gibt Hochrechnungen dazu von über 200 Milliarden, die eigentlich ausgegeben werden müssten, um ja, das nachzuholen, was in den vergangenen Jahren nicht passiert ist.
Spiegelt sich halt nur nicht in den Haushaltsplanungen wieder.
Das ist genau mein Punkt.
Das ist, was ich meine, ja.
Also man hat die dramatischen Veränderungen verstanden und dann kommt was auf uns zu, das heißt ganz einfach und so schwer, ja, nicht, ist nicht einfach. Man muss dafür politische Mehrheiten finden. Und so richtig hat offensichtlich keiner das Rezept dafür, denn sonst wäre wahrscheinlich diese Regierung nicht so auseinandergegangen.
Und das andere Puzzleteil ist natürlich, auch wenn es inzwischen schon fast ein Allgemeinplatz ist, muss es dennoch nochmal gesagt werden, wir müssen uns natürlich auch um mehr europäische Einigkeit bemühen. Ja, also wenn die Frage ist, wer übernimmt die Führungsrolle in Europa, die dann das Wegfallen der amerikanischen Führungsrolle kompensiert, da spielt Deutschland sicher eine zentrale Rolle, nicht nur wegen der ökonomischen Stärke, sondern weil es auch so eine Art Vermittlerposition zwischen eher osteuropäischen Ländern mit einer bestimmten Sichtweise auf die Dinge und den west- und südeuropäischen Ländern einnehmen kann. Aber das wird Deutschland sicherlich nicht alleine schaffen. Und auch da ist ja eigentlich bekannt, was zu tun ist. Also deutsch-französische Einigkeit ist sehr wichtig. Deutsch-polnische Einigkeit ist sehr wichtig. Auch die Briten haben im Zusammenhang mit der Ukraine eine sehr aktive und konstruktive Rolle gespielt bis jetzt, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind. Und da müssen sich die größeren Länder einfach noch stärker zusammenraufen, als das bisher der Fall war, bei allen Schwierigkeiten, die es da gibt, die ich überhaupt nicht leugnen will. Aber die neue Situation und die neue Gefahrenlage macht das einfach notwendig.
Das war der Podcast zum Thema US-Präsidentschaftswahl 2024. Worauf müssen sich Europa und die Welt nach Trumps Sieg einstellen? Laura von Daniels, Marco Overhaus und Johannes Timm, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Alles, was Sie zum Thema wissen müssen, finden Sie in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können den SWP-Podcast natürlich abonnieren auf den Ihnen bekannten Plattformen. Ich bin Anna Brink. Und ich freue mich auf das nächste Mal.